Jesus ist so groß, so wunderbar. Und wir haben so viel Grund, ihm zu danken. Und doch tun wir es manchmal ganz schön schwer, wirklich ihm nachzufolgen. Da zu sein, wo er ist. Da zu sein, wo er uns hinschickt. Das anzunehmen, was er uns zuteilt. Es ist manchmal ganz schön ein ganz großer Kampf. Ich war letzte Woche in Leipzig und in Halle. Da ist, glaube ich, jemand, der in Halle studiert hat. Ne? In der Moritzburg war ich. Und zwar in Halle, in der Moritzburg, das ist so eine Art Kunst, das ist die Kunsthalle, also die Emder Kunsthalle quasi von Halle. Und ich liebe das. Ich liebe das, durch so Kunsthallen und Kunstausstellungen zu gehen. Ich finde das einfach toll. Da kann ich mich absolut bei entspannen. Ich kann die Bilder sehen. Ich sehe da auch was drin, was manche vielleicht nicht sehen. Und das macht mir richtig toll. Und ich kam so auf die Idee, eigentlich müssten wir mal eine Kunstausstellung machen mit den ganzen Propheten des Alten Testamentes. Mit den ganzen Propheten so von, ja, die wir so kennen. So eine Skulptur von Jesaja, dachte ich mir so, von Michelangelo oder der dann so die gewaltigen, seinen Körper so, mit, wo alle Muskeln angespannt sind, so dargestellt sind, wo man einfach so die Leidenschaft und das sehen kann von Jesaja oder vielleicht von Jeremia, so ein Bildnis, so vielleicht von Rembrandt, so ganz dunkle Farben, so wo so diese Trauer Jeremias irgendwie zum Ausdruck kommt, dass er über sein störrisches Volk einfach hatte. Und so könnte man so die ganzen Propheten mal so durchgehen und ja, und dann so das Letzte, was ich dann so da reinpacken würde, das wäre dann so das letzte Meisterbild, das wäre das Porträt von Jona. Und so schön, in so einem Goldrahmen, richtig dick eingefasst. Aber dann gäbe es eine Überraschung. In dieses Bild, das würde ich keinen Künstler malen lassen, sondern da würde ich einen Spiegel reintun. Wisst ihr warum? Weil Jona ist der Prophet, der uns am meisten gleicht. Darüber möchte ich heute sprechen, über Jona. Und seine Art, wie er mit Gott lebt. Jona ist wirklich ein Spiegelbild für uns. Wir sind an ganz vielen Stellen Jona. Jona verkörpert extrem viel unseres Lebens. Er flieht vor dem Angesicht Gottes. Das machen wir auch oft. Wenn Gott uns begegnet, ziehen wir oft, ich hätte fast gesagt, den Schwanz ein und kneifen und gehen weg. Jona flieht vor dem Auftrag Gottes. Oh, ich finde mich da drin so wieder. Wenn Gott etwas sagt, schnell bin ich bereit, das irgendwie einen Grund zu finden, es nicht zu tun. Und obwohl er den Herrn fürchtet, Jona fürchtet den Herrn, macht er aber nicht das, was der Herr sagt. Und als er sich infolgedessen in große Bedrängnis bringt, ja, dann betet er. Ah, ich kenne mich darin wieder. Wenn ich dann so richtig im Mist sitze, ja, dann fange ich an zu beten wie ein Weltmeister. Vorher fällt mir das sehr, sehr schwer. Und als er dann sich dann doch mal noch auf Gottes Auftrag einlässt, dann ist er auch noch eingeschnappt darüber, wie Gott handelt und findet das alles nicht richtig. Die Güte und Treue Gottes. Und der größte Knaller ist, als er dann letztendlich so einen bequemen Platz gefunden hat und den Gott scheinbar ihm wieder wegnimmt. Dann klagt er Gott richtig an. Oh, wie sehr wir doch Jona gleichen. Jona verkörpert das, die ausweichende und von Gott abwendende Haltung, die wir oft haben. Und doch nimmt ihn die Bibel als Beispiel des Glaubens. Eines Tages fordern einige der Pharisäer und Schriftgelehrten von Jesus ein zeichenhaftes Wunder. Und das ist die Stelle, die ihr da hinten seht, aus Matthäus 12. Los, Jesus, sagen sie, zeig uns, was du auf dem Kasten hast. Überzeug uns mal mit dem, was du kannst. Wir haben schließlich gehört, du hättest Wasser in Wein verwandelt. Richtig spooky. Und du hast so einen großen Trick drauf gehabt, so von wegen so mit so ein paar Broten und ein paar Fischen da so eine ganze Herde satt zu kriegen. Das wollen wir auch mal sehen. Jetzt zeig mal, was du drauf hast. Das wollen wir wirklich jetzt mal erfahren. Die Leute sagen, du seist der Messias. Hier und jetzt hast du die Gelegenheit, das zu beweisen. Gib uns ein Zeichen. So, das ist so die Vorgeschichte. Doch Jesus weist sie ab und sagt, nur böse, gottlose Menschen können dafür noch Beweise verlangen, für das, für die Wunder, die Gott getan hat. Aber sie werden auch nur das gleiche Zeichen zu sehen bekommen, das am Propheten Jona geschah. Jona, immer dieser Jona, dieser Rebell, dieser schmollende, eigensinnige, miese Peter. Wir verstehen das Zeichen, das an Jona geschah, meist so, dass es den Tod und die Auferstehung Jesu beschreibt. So diese 3 Tage im Walfisch, so die 3 Tage Tod für Jesu im Grab und diese Auferstehung und so weiter. Das ist ein Bild dafür. Zudem ist es noch eine Warnung, war ja schließlich ein alttestamentlicher Prophet, dieser Jona, eine Warnung an Israel, dass das Volk Gottes in der Gefahr steht, den abzuweisen, der größer ist als Jona, der größer ist als die Propheten. Dass das Volk Gottes in der Gefahr steht, einen abzuweisen, der größer ist, wo doch selbst die verdorbenen Menschen in Ninive sogar auf Jonas Worte hin ihr verkehrtes Leben von Grund auf änderten. Aber ich frage mich, in dieser Geschichte, die uns alle so bekannt ist, diese Jona-Geschichte, ist das alles, was wir da drin entdecken können? Steht da noch mehr drin? Jona, der Mann, durch den Gott Menschen seine Gnade schenken will, der schickt ihn nach Ninive, damit seine Gnade sichtbar wird. Und der nichts Besseres dann zu tun hat, als dagegen zu rebellieren und abzuhauen. Okay, habe ich mir gedacht, wenn man sich diese ganze Situation mal anschaut, muss man ja ein bisschen fair bleiben. Jona, der hatte gute Gründe, nicht nach Ninive zu gehen. Der hatte politische Gründe und persönliche Gründe, vor Gott davonzulaufen. Kann man verstehen aus seiner Sicht. Und das ist weniger mal der Auftrag, den Gott ihm gibt, sondern einfach die Situation. Gott will ihn auf eine richtig üble Mission schicken. Nach Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Und die Assyrer sind alles andere als ein liebes, nettes, feines Völkchen. Die Assyrer waren ein grausames und ein blutrünstiges Volk. Unberechenbar und zu jeder Schandtat bereit. Eine ständige Bedrohung waren die Assyrer für das Nordreich Israel. Und später in der Geschichte sind es die Assyrer, die das Volk Gottes in die Verbannung führen. Also mit denen ist eigentlich nicht gut Kirschen essen. Das waren keine guten Menschen, zu denen Gott Jona schicken wollte. Man kann da schon auf merkwürdige Gedanken kommen, wenn Gott einem sowas zumutet. So wie Jona dachte, Gott wird von mir immer gerade das verlangen, was ich am wenigsten bereit bin zu tun. Kennt ihr solche Gedanken? Dass Gott, also wenn man sich so ausmalt, was Gott so von mir, was Jesus von mir, von meinem Leben erwarten könnte, dann kommt ganz schnell manchmal so der Gedanke, das, was ich am wenigsten will, das will er. So ist Gott, oder? Er wird mich dahin schicken, wo ich nie im Leben hin will, nach Ostfriesland oder so. Ja, Gott ist ein harter Mann. Er erntet, wo er nicht gesät hat, und sammelt die Ehren dort, wo er keinen Samen ausgestreut hat. Ich glaube, viele von uns haben dieses Bild von Gott im Kopf, dass Gott ein harter Mann ist. Lesen wir auch im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Und dieser Gedanke, dass Gott es nicht gut mit uns meint, uns etwas nehmen will, dass wenn wir uns da wirklich drauf einnehmen, dass wir da einen Schaden von haben, dass wir etwas verlieren werden, was uns lieb geworden ist, dass wir etwas aufgeben müssen, was wir nicht wollen, dass wir es aufgeben sollen. Mir etwas vorenthält. Das steht zutiefst hinter unserem Impuls, der uns immer wieder, so bei Gott, auch bei Jesus, so zurückweichen lässt. Das zu singen, diese Lieder zu singen im Lobpreis, ist die eine Sache. Das zu leben, nachher zu Hause und das umzusetzen, ist die andere Sache. Und oft habe ich den Eindruck, weichen wir zurück. Also jedenfalls ist es bei mir so. Ich glaube, ich bin aber nicht so ungewöhnlich, es ist bei vielen so. Dass wir dann doch im Letzten sagen, wenn ich das jetzt so mache, wie Jesus sagt, was verliere ich dabei? Wir können uns das oft nicht vorstellen. Und oft stellen wir uns die Frage, was ist das eigentlich für ein Gott? Warum lässt er das zu? Warum mutet er mir das zu? Warum ich gerade? All diese Fragen. Und Jona würde sagen, einer, der euch in die Hölle von Ninive schickt. Das ist dieser Gott. Ein mächtiger Gott, aber auch ein harter Gott. Und wenn ihr euch weigert, dann lässt er die schlimmsten Stürme und die grausamsten Seeungeheuer auf euch los. Das würde vielleicht Jona sagen. Das ist vielleicht sein Gottesbild. In der Vorbereitung zu dieser Predigt fiel mir noch mal eine Biografie ein. Ich habe mal vor Jahren die Biografie von Pastor Yongki Cho aus Korea gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die meisten kennen Yongki Cho. Das ist der Pastor der weltweit größten Gemeinde, die es gibt. Aber das war aus seiner Anfangszeit. Und zwar in dieser Zeit, als sich sein Dienst anfing, auch international auszuweiten. Und er sagte so zu Gott, jedenfalls beschrieb er das so, Gott, ich bin bereit, überall hinzugehen, überall, wohin du mich schickst. Überall werde ich das Evangelium weitersagen, wenn du mich dahin schickst. Aber in ein Land gehe ich nicht. Ich gehe nicht nach Japan. Nach Japan war er nicht bereit zu gehen. Und wie das dann so ist, Gott hat ja manchmal Humor, und dann kommen natürlich die Einladungen, auf irgendwelchen Konferenzen zu sprechen, auf Pastorentagungen zu sprechen. Und ratet mal, wo die erste Einladung hingang? Nach Japan. Okay, Yongki Cho sagte, ich gehe. Und seine erste Predigt dort, die sollte auf einer Konferenz japanischer Theologen sein. 1000 Pastoren waren da anwesend, also richtig viel. Und Cho stand dann auf, um zu predigen, aber es ging nicht. Der schafft es nicht. Auch Pastoren können mal, dass ihnen die Stimme versagt, dass es einfach nicht ging. Der brachte einfach seine Predigt nicht raus. Der brachte seine Worte nicht raus. Der konnte nicht reden. Der war so da drin gefangen und sagte, das Einzige, was rauskam, ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Und damit war er fertig. Dann brach er zusammen, fing an zu weinen und ging nichts mehr. Ging gar nichts mehr vorwärts und rückwärts. Und die Pastoren, die da waren, die waren natürlich alle fürchterlich geschockt. Nun muss man wissen, dass von Yongki Chos Familie, die von den Japanern im Zweiten Weltkrieg ziemlich massakriert wurden, teilweise gefoltert wurden, ganz schlimme Sachen sind da passiert. Und überhaupt haben die Japaner, die Koreaner übelst misshandelt und übelst zugerichtet. Er war voller Hass und voller Verzweiflung. Und nach einer Weile stand einer dieser Pastoren auf und dann noch einer und noch einer und die gingen nach vorne zu diesem Pastor Yongki Cho. Sie gingen auf die Knie und baten ihn um Vergebung für das, was sein Volk seiner Familie angetan hatte. Und einer nach dem anderen ging nach vorne. Und während das so vor sich ging, verwandelte Gott das Herz dieses Pastors. Und er verwandelte das Reden dieses Mannes. Der war immer noch nicht in der Lage, eine Predigt zu halten. Aber der fing einfach an, wohl vom Geist Gottes getrieben, und sagte, ich liebe euch. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch. Dann ist er auf seinen Platz gegangen. Das war seine Predigt. Manchmal fordert Gott uns auf, gerade das zu tun, was wir am wenigsten wollen. Er fordert uns auf, in die Hölle von Ninive zu gehen, aber nicht um uns zu quälen, sondern um Botschafter seiner Liebe zu werden und um seine Liebe zu empfangen dort. Welche Kraft hätte denn die Versöhnung Christi durch Christus, wenn wir zum Beispiel den Weg der Versöhnung nicht gehen wollen? Was wäre das Kreuz, wenn wir es nicht gehen würden? Was wäre das Kreuz wert, wenn wir es nicht auf uns nehmen? Ich weiß, es gibt immer Situationen, wo man Menschen vergeben muss. Und Gott ist manchmal so gemein, dass er sagt, geh zu dem Menschen hin, mit dem du Streit hast. Ja, aber ich habe doch nicht und ich war doch nicht und überhaupt Ninive und böses Volk und Gericht, besser, nein. Und Gott sagt, doch, geh da hin. Welche Kraft hat denn das Kreuz von Golgatha, wenn wir uns nicht unter das Kreuz stellen, das Kreuz auf uns nehmen, vergeben, so wie uns vergeben wurde, als Beispiel. Kann Gott dich auffordern, dich jetzt mit, du weißt schon wen, du kennst den Namen, zu versöhnen? Kann Gott dich nach Ninive schicken? Eine spannende Frage. Letztlich bin ich wieder zurück in die Jona-Geschichte gegangen und habe überlegt, worum geht es da eigentlich wirklich? Worum geht es in dieser Jona-Geschichte wirklich? Gehorsam, oder? Ich habe immer gedacht, das sei das Hauptthema dieser Geschichte, dass es am wichtigsten ist, Gott zu gehorchen. Und jetzt habe ich nochmal genau hingeschaut. Schließlich kommt Jonas Ungehorsam ihnen ja auch teuer zu stehen. In dem Sturm, in der Lebensgefahr, die er kommt, die Tage, die er im Bauch des Fisches verbringt. Und am Ende der gleiche Befehl, geh nach Ninive. Doch ich glaube, das Thema Gehorsam ist nicht das eigentliche Thema dieser Geschichte. Gott nutzt sogar Jonas Ungehorsam sehr effektiv. Ihr kennt die Geschichte. Bibelleser kennen diese Geschichte, sonst lade ich euch ein, den Propheten Jona, das sind nur 4 Kapitel in der Bibel, heute Nachmittag, so vor dem Tee, nach dem Mittagsschlaf, einmal richtig zu lesen. Dieser Jona, als er abhaut, geht er auf ein Schiff. Und aus dem widerwilligen Propheten macht Gott einen widerwilligen Evangelisten. Keinen fröhlichen, einen widerwilligen. Er geht an Bord eines Schiffes mit lauter heidnischen Seeleuten drauf. Und Jona sind diese Männer, mit Verlaub gesagt, scheißegal. Die interessieren ihn gar nicht. Er geht nicht nur Gott aus dem Weg, er will auch mit niemand anderen etwas zu tun haben. Er geht unter Deck und pennt. Lasst mich alle in Ruhe, ich hau ab, tschüss dann und ich gehe schlafen. Aber Gott schickt einen Sturm. Und die Seeleute versuchen mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung haben, dieses Schiff zu retten, weil dieser Sturm sich so ausweitet, dass es gefährlich wird. Als alles versagt, bitten sie Jona, mit ihnen zu beten. Weil sie wissen, der kommt aus einem anderen Land, der hat einen anderen Gott. Aber selbst das funktioniert nicht. Und sie werfen das Los, um herauszufinden, wer für diese bedrohliche Lage verantwortlich ist. Und das Los, wissen wir, fällt auf Jona. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Fragen sie ihn. Oft sind es die Heiden, die uns zwingen, Flagge zu zeigen. Letztlich geht die Geschichte so aus, sie werfen Jona über Bord, allerdings auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin. Aber nicht ohne den Gott Jonas voranzubeten und anzurufen. Gott ist ja echt lustig, diese Geschichte. Gott benutzt Jonas Ungehorsam, den dieser sogar noch offen bekennt, um sich vor heidnischen Seeleuten zu bezeugen. Also wenn du ein Kind Gottes bist, du kannst machen, was du willst. Gott kann dich gebrauchen. Der nimmt dich. Der kann auch aus deinen wirklich krummen Wegen gerade Wege machen. Das sollten wir wissen. Gott braucht deinen Gehorsam nicht. Auch wenn wir das oft denken. Gehorsam ist ein wichtiger Punkt in der Nachfolge. Aber Gott braucht das nicht. Der kommt auch zum Ziel, auch wenn du abhaust. Das tut gut, das zu wissen. Aber wir brauchen Gehorsam. Uns tut es gut, Gott zu gehorchen. Uns wird es zum Segen, das zu tun, was Gott sagt. Aber Gehorsam allein ist auch nicht viel wert. Kennt ihr das? Wer hat Kinder von euch? Die meisten, ne? Und mit Kindern hat man ja manchmal so seine liebe Not. Vor allen Dingen, wenn sie was tun sollen, was sie nicht einsehen. Meistens geht das dann so aus, dass man so lange auf sie einredet, bis sie sagen, ja, ich mach's halt. Und dann machen sie es halt. Ihr wisst, wie sowas aussieht, wenn man sowas halt mal so macht. Käse ist das. Das funktioniert nicht. Das ist im Prinzip nur eine Flucht aus der Rebellion, aber sonst auch nichts. Es ist keine Einsicht, es ist kein etwas wirkliches Handeln. Es ist Dienst nach Vorschrift. Und das sehen wir, wenn wir bei Jona die Geschichte wieder weiter anschauen. Der macht Dienst nach Vorschrift, der Kerl. Der lässt sich dann, nachdem er da aus dem Walfisch ausgespuckt wurde, wieder an Land kommt und so weiter, der lässt sich ja dann auf den Auftrag Gottes ein. Aber nicht, weil er so begeistert ist davon. Weil er sagt, boah, der hat mich gerettet. Ja, ich gehe jetzt nach Ninive und sag denen alle, wie Gott sie lieb hat. Ja, er sagt, ich gehe halt nach Ninive. Wenn du halt meinst, mache ich das halt. Gezwungenermaßen tut Jona nach seiner Rettung schließlich doch noch den Willen Gottes. Er macht sich auf nach Ninive und predigt, was Gott ihm aufgetragen hat. Er ist gehorsam. Das wäre jetzt ein schönes Ende für diese Geschichte. Ist es aber nicht. Immerhin, die Leute in Ninive kehren um. Die mal hören auf seine Predigt. Die hören das, dass Gott sie liebt und ihnen eine Chance gibt. Und sie kehren um, die machen das, was Gott sagt. Aber Jona ist bockig und sagt, was soll das jetzt? Ich habe doch gesagt, das hat keinen Sinn. Warum übt Gott jetzt kein Gericht? Und ich habe ja gesagt schon, als ich abgehauen bin, das macht keinen Sinn, weil Gott ist so gnädig, der wird den vergeben. Da brauche ich auch nicht hin. Und er hatte sich so schon aufs Gericht gefreut, hatte einen schönen Platz mit Schatten drüber und so und konnte, hatte das so richtig genießen können, so, jetzt kommt das Gericht. Mich betrifft's nicht, ich bin der Gute. Interessant, wenn wir Jona noch einmal original hören. Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig darüber. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb fuhr ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Und einer, der sich das Unheil gereuen lässt, das war der Grund, warum er abgehauen ist. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, na, meine Junge, ist es recht, dass du zornig bist? In seinem Ungehorsam betet Jona voller Angst um seine Rettung im Walfisch. Bitte, 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 helf mir doch. Und der Herr hilft ihm. Doch nun, wo er gehorsam war und Ninive gerettet ist, will Jona sterben. Ja, was denn nun? Und bittet Gott um einen schnellen Tod. Mit Gehorsam hat Jona nicht viel am Hut. Mit Vertrauen aber auch nicht. Und sein Gottesbild, ihr Lieben, ist eine Katastrophe. Und er hat mit dem Gott, der sich in der Bibel und der sich auch durch dem Jona und durch den Jona offenbart, so gut wie nichts zu tun. Sein Bild ist ein komplett falsches. Das ist das Problem. Denkt ihr noch an den Spiegel? Ich erkenne mich darin. Ich kenne mich, ich kenne so manchen Christen, der so ist wie Jona. Der zwar noch nach außen gehorsam gegenüber Gott ist, in dessen Inneren aber etwas ganz anderes passiert. Dieser blanke Gehorsam kann uns Gott gegenüber mehr verhärten als all unser Ungehorsam. Die Bibel ist voll mit Beispielen. Da ist ein älterer Bruder des verlorenen Sohnes. Da sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren genau so. Nach außen waren die gehorsam. Die haben quasi das Wort in Anführungszeichen erfüllt. Aber hier war alles tot. Blanker Gehorsam kann unser Herz so welk und dürr machen wie einen kranken Rizinusstrauß. Was war eigentlich passiert? Sowohl Jonas Ungehorsam, was ihn in die Flucht getrieben hat, als auch sein Gehorsam, werden letztlich aus der gleichen Quelle gespeist, nämlich seinem Misstrauen gegenüber Gott. Warum er abhaut, hat mit Misstrauen zu tun, warum er geht letztendlich auch und warum da so bockig reagiert. Weil er Gott nicht kennt, weil er Gott nicht vertraut. Vielleicht kennt er ihn, aber er versteht nicht, was Gott eigentlich wirklich will und wer Gott ist. Und ich befürchte, dass das oft auch unser Problem ist. Jona hat nicht verstanden, worum es Gott geht. Gott liegt unendlich viel an den Menschen in Ninive. Und Gott liegt unendlich viel an Jona. Warum geht Gott Menschen nach, wenn es sein muss bis ans Ende der Welt und bis auf den Grund des Meeres? Warum hält Gott zu einem wie diesem Jona, der doch am liebsten Gott den Rücken kehrt? Warum macht das Gott? Weil Gott diesen Jona unendlich liebt. Und das ist seine Motivation. Und das müssen wir mal langsam begreifen lernen, dass wir es hier mit einem Gott zu tun haben, der in Jesus Christus uns liebt. Der will nicht dein Recht verhalten oder dass du alle Gebote hältst oder dass du gehorsam bist. Ja, ich mach's. Der möchte, dass du verstehst, dass er dich liebt, dass er dich erlöst und dass er durch dich seine Liebe den Nächsten geben will. Darum geht's. Sollten Gott die Menschen in Ninive, die er geschaffen hat, sollten Gott Jona, den er lieb hat, sollten Gott den Menschen in Emden, sollte er dich nicht lieben? Sollst du ihm nicht am Herzen liegen? Wir haben uns oft eingerichtet in einem Gehorsam aus Tradition, aus Pflichterfüllung und vielleicht auch langjährige Gemeindezugehörigkeit. Das ist alles nicht Schlechtes. Wir haben uns auf dem gemütlichen Aussichtsplatz für das kommende Gericht Platz genommen und freuen uns darüber, dass wir davon nicht mehr betroffen sind. Wir sind ja die Guten. Aber wir haben verlernt, unser Herz mit dem Herzen Gottes, mit dem Herzen Jesu in Einklang zu bringen. Und deshalb ist unsere Gottesnachfolge manchmal gleich die so sehr diesem Jona. Ja, Gott will tatsächlich, dass du in die Hölle von Ninive gehst. Er mutet dir das zu. Aber er will nicht, dass du gehst, weil Gott ein harter Gott ist. Sondern er will, dass du gehst, weil er dich so sehr liebt, dass er seine Liebe dir schenkt, damit du die Liebe weitergeben kannst zu den anderen Menschen. Das ist der Sinn und Zweck des Missionsbefehls. Dein Gottesbild bestimmt deine Beziehung zu Gott, zu Jesus und zu deinen Menschen um dich herum. Es hat mit deinem Gottesbild zu tun. Und wenn du nicht verstehst, was Gott will, was Gottes Herz ist, wo Gottes Herz schlägt, wo Jesu Herz schlägt, dann gehst du auch auf die Flucht. Jesus ist hier. Er ist jetzt hier. Durch seinen Heiligen Geist. In diesem Gottesdienst. Das hat er versprochen. Und ich glaube, er möchte uns heilen. Er möchte uns heilen von einem falschen Gottesbild. Ein Gottesbild von einem Gott, der Gehorsam fordert. Einem harten Gott. Einem Gott, den du zähneknirschend gehorchst. Und er möchte dir ein Bild schenken von deinem Vater im Himmel, der dich liebt, der dir bis auf den Meeresgrund nachgeht, der dir bis an die Ende der Welt folgt, um dich zu retten. Nimm es an. Darf Jesus jetzt dein Herz neu machen und dein Gottesbild in das Bild verwandeln, wie Gott, wie Jesus wirklich ist? Denk nochmal an den Spiegel. Ich möchte nicht ein Bild von Jona sehen. Ich möchte auch nicht mein Spiegelbild sehen, sondern letztlich möchte ich erleben, dass ich in diesem Spiegel Jesus sehe. Dass Jesus mein Herz verändert, mich verändert in sein Bild. Wir werden verwandelt in sein Bild. Das ist das Ziel. Und darum möchte ich beten. Ich glaube, Jona ist nach all dem, was er erlebt und gelernt hat, ein anderer geworden. Gottes Liebe leuchtet jetzt in ihm und durch ihn. Und so möchte ich leben. Amen. Lass uns beten. Es klang die Frage an, darf Jesus dein Herz heilen? Dein Gottesbild in dir heilen? In dem Maß, dass wenn du in den Spiegel guckst, darin Jesus siehst. Wenn das dein Wunsch ist, dann bete jetzt in der Stille zum Herrn. Streck dich danach aus. Bitte ihn einfach. Mehr müssen wir nicht tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass du wirklich das heilen kannst in mir. Und ich danke dir, dass du mich immer wieder auch nach Ninive schickst. Aber nicht, weil ich Angst davor habe oder weil du ein harter Mann bist, sondern weil deine Liebe zum Ziel kommen soll. Herr Jesus, und deshalb kann ich in Situationen vergeben, wo mir nicht nach Vergebung zumute ist. Deshalb kann ich in Situationen lieben, wo mir nicht nach Liebe zumute ist, Herr. Deshalb kann ich in Situationen vertrauen, wo mir nicht nach Vertrauen zumute ist, weil du deiner Kraft in mir lebst und weil ich erkenne, wer du bist.